HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Heute ist eine ganz besondere Ausgabe, denn heute ist unser 50. Podcast. Und deshalb haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und weil das eine ganz besondere Ausgabe ist, gibt heute Lotto King Karl sein HSV-Comeback, um unseren Gast einmal vorzustellen.
Hier ist das Internet. Hier ist der Podcast vom Hamburger Abendblatt. Hier ist einer der freundlichsten und herzlichsten Menschen, die ich kenne und überhaupt einer der geilsten Typen der Welt. Er ist der letzte Spieler, den ich jemals im Volksparkstadion angesagt habe. Es ist unser Kapitän. Hier ist unsere Nummer 23. Hier ist Raphael!
Ja, und hier sitzt er, Raphael van der Vaart.
Ja, schön, Lotto. Ja, wir haben uns nochmal gesehen, ne, bei meinem Abschiedsspiel. Und geiler Typ. Ich finde es so schade, dass er nicht mehr im Stadion singen darf. Aber das war immer für mich einer der Highlights eigentlich, weil das Gefühl, die Emotionen hat man dann richtig so gespürt im Stadion. Aber schade, aber glücklich wollte das noch einmal machen bei meinem Abschiedsspiel und dann bin ich sehr dankbar.
Ja, Lotto King Karl kann ich natürlich nicht so gut wie er, aber trotzdem freue ich mich, dass du heute hier zu Gast bist. Eigentlich muss man ja sagen, ich bin bei dir zu Gast, um das den Hörern auch einmal zu erklären. Wir sitzen hier in Esbjerg bei dir zu Hause am Wohnzimmertisch und hier lebst du mit deiner Familie jetzt.
Hier ist in Dänemark und das gefällt sehr gut. So wie du gemerkt hast, ist es ruhig hier. Ruhiges Leben, nicht so wie in Hamburg, dass immer was los ist. Ich genieße meine Zeit. Ich fliege ab und zu noch nach Holland für meine Arbeit. Aber sonst bin ich ein Vater und Hausmann sozusagen.
Und muss früh aufstehen, ne? Als Fußballprofi muss man ja auch schon manchmal früh aufstehen, wenn es morgens zum Training geht. Aber heute warst du wahrscheinlich schon früh, um deinen Sohn in die Schule zu bringen.
Ja, genau. Normalerweise bringe ich die beide. Aber heute haben wir Jesslyn zu Hause gelassen. Die gehen beide in die internationale Schule. Da gibt es auch einen kleinen Kindergarten. So, das ist schön. Und aber ich bin gewöhnt, früh aufzustehen. Und so, das mache ich sehr gerne.
Ja, und deine Freundin hat sich vor ein paar Wochen das Kreuzband gerissen, das heißt, da musst du auch nochmal behilflich sein, ne? Hast sie gerade zum Friseur erst gebracht?
Ja, genau, die kann nicht so viel, aber meine Schwiegermutter ist schon seit langer Zeit hier zu helfen und mein Vater kommt morgen, so wir versuchen das hinzubekommen, das ist natürlich nicht einfach, hè, wenn man dann alles alleine machen muss und ich muss auch noch ab und zu nach Holland, aber wir kriegen das hin.
Nach Holland dann zur Arbeit als TV-Experte? Oder?
Ja, genau. Und jetzt fängt alles natürlich wieder ein bisschen an. Und freue mich auch total darauf, weil mit dieser Corona-Zeit war natürlich wenig zu tun. Ich liebe die Arbeit, es macht mich Spaß. Und,
Wie sieht denn dein Alltag hier so aus als Familienvater? Also früh aufstehen auf jeden Fall. Die kleine Prinzessin ist ja früh wach.
Ja, die ist um 6 Uhr schon wach. Mit ganz viel Glück 6:15, aber das ist dann... Und dann geht es um 7:30 los in die Schule. Natürlich Brot und alles einpacken. Und dann komme ich zurück. Jetzt dann natürlich Estefana, die kann nicht so viel. So, die fahre ich zum Training und dan hol ik ab. Und dann hol ik die beiden wieder ab. Damiana Training abends. Dan schaue ik natürlich gerne hin. Und dann koche ich auch. So,
tatsächlich, Was gibt es da so im Hause van der Vaart?
Ja, wir haben verschiedene Sachen natürlich. Ja. Auch holländische Sachen. Das eine heißt Preisschotel. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. Prei. Aber ich kann es dir später mal zeigen. ich mache kein Essen für dich, aber...
Schade, ja. Oder nicht. Vielleicht auch besser so.
Nein, aber einfach einfache Dinge. Ich meine, ich bin kein großartiger Koch, aber Lachs in den Ofen finde ich lecker. Und,
ja, läuft.
Von alles.
Ganz neue Qualitäten, die du dann nochmal dazu gewinnst. Ja, du hast gerade gesagt, Estefane hat sich das Kreuzband gerissen vor 4 Wochen. Da musst du natürlich viel machen jetzt. Du hast, glaube ich, als Sportler nie so eine ganz, ganz schwere Verletzung gehabt. Ne? Es waren viele kleine Verletzungen und am Ende hast du dann aber hier in Esbjerg trotzdem deine Karriere beendet, weil es dann zu viele kleine Verletzungen wurden. Hättest du gern noch weitergespielt eigentlich?
Ja, ich finde, man muss immer so lange wie möglich spielen. Und früher haben die alte Säcke, sage ich immer, schon zu mir gesagt, dein Ende... Das kommt und das spürst du sofort und dann ist es auch dann Zeit. Eigentlich bekommst du das Antwort von alleine. Und das habe ich auch gemerkt, einfach kleine Verletzungen, zum Training gefahren, auch nicht mehr meine Zeit von Fußball, wie ich aufgewachsen bin, ist es eine andere Zeit, leider, finde ich, und da können wir da gleich noch über reden, aber das ist, war einfach nicht mehr mein Stil, und da muss man auch ehrlich sein und aufhören. Es war keine schwere Entscheidung, weil ich habe auch gespürt, es reicht.
Mhm. Wie lief das dann ab? Hast du dann erstmal abtrainiert, sagt man ja in der Sportlersprache, oder hast du von heute auf morgen einfach aufgehört mit Sport und mit Fußball und mit Training?
Ja, aufgehört, nichts mehr gemacht, vor langer Zeit. Jetzt spiele ich wieder ein bisschen Fußball beim Verein hier, oder bei Eschberg, aber die alte Säcke sozusagen.
Bei den alten Herren, oder?
Ja, alte Herren Fußball.
Okay.
Das macht unglaublich viel Spaß.
Und ja.
Letztes Mal noch 7-0 gewonnen. Wir sind ein bisschen zu stark für die Liga.
Wie viele Tore waren davon?
Nein, ich habe nur 45 Minuten gespielt, weil dein Körper hat wieder nicht mitgeholfen. Aber
nicht mal bei den alten Herren.
War 2-0 Halbzeit, 1 Tor, ein
Tor von davon.
So.
So wie früher.
Gute Quote.
Ja. Ein ehemaliger Weggefährte von dir, der hat auch vor kurzem seine Karriere beendet. Vielleicht hast du eine Idee, um wen es geht?
Dennis,
genau.
Ah, ja.
Und er weiß jetzt noch nicht so genau, was er machen soll, und er fragt dich um Rat.
Hallo Raphael, ich hoffe, es geht dir gut, und so viel schon mal vorab. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal bald wiedersehen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen öffentlich meine Karriere beendet. Und da wollte ich mal fragen, wie hast du das damals gemacht, als du deine Karriere beendet hast? Wie hast du dich fit gehalten? Was machst du heute noch? Was würdest du mir, demjenigen, der gerade erst seine Karriere beendet hat, für einen Tipp mitgeben, wie man sich gut fit hält, um sich auch weiterhin fit zu fühlen? Ich freue mich auf deine Antwort und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Und wie ich schon gesagt habe, hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen. Bis dahin, ciao.
Ja, ich habe das mitbekommen. Und Dennis war gekommen, muss ich das gut sagen, in 2000, mein zweiter Saison, glaube ich. Nein, dritter.
2008, ja, oder 2007?
Ja, weil ich bin gegangen, glaube ich, nach der Vorbereitung.
Nach der Vorbereitung, 2008, ja.
Und er kam zusammen mit Petropa.
Aus Freiburg.
Ja, genau. Und ja, geiler Linksfuß. Und ich habe immer Spaß gemacht, weil er natürlich auch Freistoße geschossen. Und ja, der wusste genau, das war mein Job damals. Aber ich fand hem een zeer offen en ehrliche Mensch, nog immer. En een zeer goede Spieler. Ik glaube, der hat niet alles rausgeholt. Auch een beetje problemen gehabt, Verletzungen. Maar ja, om op die vragen terug te komen.
Wie hast du das gemacht? Wie hast du dich fit gehalten? Du hast gesagt, gar nicht.
Nein, gar nicht. Weil ich glaube, das Wichtigste ist, im Kopf fit zu bleiben. Und das sage ich, weil viele, die hören auf, aber die wollen noch nicht richtig aufhören. Die wollen gerne noch dabei sein und die wollen noch genauso fit sein wie früher. Man muss einfach akzeptieren, dass du nicht mehr Profi bist. Das ist Schluss, Strich da unten. Und jeder sagt zu mir, oh, du bist zu dick oder du bist nicht mehr, was du warst. Nein, das ist die einzige Antwort, was ich gebe. Want dat alles nog zo was wie früher, had ik nog immer locker gespielt. En was ik nog immer de beste. So, deswegen ben ik aufgehört. Weil es ging niet meer, mijn Kopf war niet meer frei. So, genieß van andere Sachen. Ik heb Kinder, Familien. En ja, dat macht für mich ganz viel Spaß. En das Schöne für mich, jetzt mit Damian, dass ich das jetzt ja, so quasi wieder erlebe. Wie er zich beschäftigt mit Fußball. Jeden Tag Training, Schule. So, dass. Da gibt auch wieder neue Energie. Aber man muss nicht die Fehler machen. Das ist vielleicht ein Tipp, dass du noch immer denkst, dass du Dennis Ahoga bist von früher oder der Rafa von früher. Nein, die Zeit ist vorbei. War schön, absolut. Sehr dankbar, was das Fußball mir gegeben hat. Aber wenn ich jetzt Fußball spiele, spiele ich nur für Spaß. Aber ich denke nicht, oh, na, vielleicht geht es noch.
Also dein Rat an Dennis Ahoga, Kinder machen? Eins hat er ja schon, ein zweites kommt jetzt demnächst.
Ja,
also
nicht zu viele, weil es ist harte Arbeit, das weiß er auch.
Ja.
Aber ja, einfach eine andere Person und der kann sehr gut reden. Ich habe direkt mit Fernsehauftritten angefangen, einfach quatschen über Fußball, wie du das sieht. Und er hat natürlich Erfahrung, große Vereine gespielt, der kennt den Druck. So, das ist ein Tipp. Und das sieht man doch viel, dass ehemalige Spieler als Experte arbeiten. Und ja, das macht mir unglaublich viel Spaß.
Mhm. Er ist 33 jetzt, meine ich, also auch noch gar nicht so alt. Da wäre vielleicht auch noch was möglich gewesen. Du hast gesagt, man sollte so lange spielen, wie es geht. Dennis hat wahrscheinlich jetzt Lust auf andere Sachen, ne?
Ja, aber weißt du hast auch, ja, für mich, ich hatte keinen Bock mehr, nach einer Verletzung zurückzukommen, wieder in den Gym und wieder die gleichen Scheißübungen. Und ich wollte nur mit dem Ball spielen. Und ja, diese Zeit sind Spieler besser ohne Ball als mit Ball. Ja, und das war nicht mehr mein Ding, sozusagen.
Mhm. Du hast zwei Kinder, du hast sie schon angesprochen, Jesslyn und Damien. Du sagtest, zu viele sollte man nicht machen. Kommt da noch was oder seid ihr mit zwei jetzt erstmal
gut dabei? Wir haben natürlich eine zusammengestellte Familie. Ne? So, Estefan ist noch sehr jung und sie möchte noch ein
noch ein zweites.
Und ich, du weißt, wie bei jedem zu Hause, der Frau bestimmt.
Kann man nichts machen. Ja, okay, aber da lasst ihr euch noch ein bisschen Zeit.
Ja, jetzt ist Verletzung. Vielleicht war das auch perfekte Zeit, um ein Baby zu machen, als hier toch nur een Monat raus ist. Aber nein, Spaß, ruhig. Und wir sehen auch Kinder als ein Geschenk. Und so viele, die können keine Kinder bekommen. So, man sagt nicht, wir nehmen ein oder das passiert oder nicht.
Mhm. Wenn man hier so rumguckt, hier stehen auch extrem viele Spielsachen. Ja. Also du musst liefern hier. Ne?
Das hält dich auch fit. Und ab und zu ganz müde, aber das gibt so viel Energie. Und die Kinder, das ist, jede Klischee, sage ich immer, das stimmt.
Wir sind hier ja mitten in der Innenstadt von Esbjerg. Du hast gesagt, ihr wohnt auch hier, weil ihr hier in Ruhe leben könnt. Ne? Also wenn ihr hier auf die Straße geht mit euren Kindern, da gibt es auch nicht viele Leute, die euch ansprechen. Eure Namensschilder stehen sogar im Haus, also das ist hier offenbar überhaupt kein Problem, in Ruhe zu leben.
Nein, gar nicht. Die lassen dich total in Ruhe und... und ab und zu ist natürlich Urlaub, dann sind viele Deutsche, viele Holländer da, aber ja, immer ganz nett und du weißt, ich bin immer ganz offen, die können mich ansprechen, aber es ist natürlich mal schön, auch hier in die Straße zu laufen, ohne Käppi und mal zum Kino zu gehen und normal zu sitzen. So. Mhm. Ja, das genieße ich nicht. Und wenn man aufhört, Fußball zu spielen, dann wird es immer ein bisschen weniger und ich habe das nie gebraucht. Ich fand das toll, dass so viele Leute glücklich waren. Aber ja, dieses Leben ist für mich auch viel wert.
Vermisst du denn dieses Leben auch, rauszugehen, erkannt zu werden, von Leuten angesprochen zu werden, nach Autogramm gefragt zu werden, nach Fotos? Oder bist du ganz froh, dass diese Zeit vorbei ist?
Naja, mir eigentlich egal. Ich meine, damals fand ich das nicht schlimm, weil wenn man dachte, viele sagen, ja, das ist doch scheiße und dann kann man besser nicht Fußball spielen. Ne? Und natürlich, es ist niet einfach, man muss auch lernen, mit umzugehen. Aber ja, ich bin nur froh und dankbar, dass viele Leute mich geliebt haben als Fußballspieler. Und ja, jetzt ist es wieder ein neues Leben, aber ich vermisse das nicht. Ich habe das nie gebraucht. So, deswegen kann ich hier in aller Ruhe wohnen.
Wenn du nach Hamburg mal wieder kommst, ist das wahrscheinlich anders, oder? Da wirst du direkt gleich erkannt und angesprochen.
Ja, da kennen viele Leute dich noch, aber auch das wird weniger. Ja. Das ist normal.
Wie oft bist du denn noch so in Hamburg? Jetzt ist Damien ja hier.
Also. Ist, fast nicht mehr, weil er natürlich bei mir wohnt, oder bei uns. So, das ist anders jetzt. Und ich vermisse ihn. Ich möchte gerne nochmal wieder zurückgehen, schnell.
Ja, dein letzter großer Auftritt in Hamburg war ja im vergangenen Oktober, dein großes Abschiedsspiel im Volksparkstadion vor 25.000 Zuschauern. Das war für dich mit Sicherheit der perfekte Abschied vom HSV, oder?
Ja, das war gut. Und auch meine ganze Familie und so viele Leute. Das war Urlaubszeit und da waren, glaube ich, 33.000 und das war geil. Und ich fand auch, die Stimmung war sehr gut. Viele Topspieler da, viele Tore, schöne Tore. Ich habe den ganzen Tag genossen, aber ich war am Ende, ich kann mich erinnern, wir haben gefeiert im East Hotel.
Mhm. Kannst du dich noch erinnern?
Das kann ich noch erinnern, aber nach 3 Flaschen Weißwein den nächsten Tag nichts mehr. Aber ich war um 12 Uhr war ich fertig und dann bin ich auch ins Bett gegangen.
Um 12 Uhr nachts oder um 12 Uhr morgens?
12:30 Uhr und einfach total so viel kommt natürlich auf dich zu, Familie, jeder ist da. Ich will auch immer jeden glücklich machen. So, das war anstrengend.
Das heißt, du weißt gar nicht, wer der Letzte auf der Tanzfläche war?
Na, wahrscheinlich Louis van Gaal. Der war gut dabei.
Das Feierbiest.
Ja, das Feierbiest.
Ja. Okay, ich erinnere mich, wir haben am nächsten Tag Bastian Reinhardt bei uns im Podcast gehabt und der hatte noch sehr kleine Augen und eine sehr dunkle Stimme. Also
der war auch lange dabei, bestimmt.
Scheint noch ein bisschen was los gewesen zu sein, ja. Thomas Doll war ja damals dein Trainer bei deinem Abschiedsspiel und war ja auch dein erster Trainer in Hamburg. Und
ja, das ist der Kaffeegerät.
Die Kaffeemaschine, ja.
Kaffeemaschine.
Wollen wir unseren Hörern nicht vorenthalten?
Kann passieren, wenn man hier auch hier trinkt wie Kaffee.
Für wen bereitet die dann gerade zu?
Ja, jetzt ist er vorbei.
Thomas Doll, auf jeden Fall dein erster Trainer und dein Trainer beim Abschiedsspiel. Und natürlich hat Thomas Doll auch eine Nachricht für dich.
Hallo Rafa, hier ist dein alter Coach Thomas Doll. Schön, dich im Podcast zu hören. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Und ich habe natürlich auch eine Frage. Kannst du dich noch an deine erste Vorbereitung erinnern, als du von Ajax Amsterdam zum HSV gekommen bist? Da war der ein oder andere Spruch und die ein oder andere Anekdote dabei. Ansonsten alles Gute. Hoffe, dass wir uns mal wieder über den Weg laufen. Und bis dahin beste Grüße aus Budapest.
Ja. Thomas Doll hat gelacht und du hast auch schon gelacht. Ja, 2005 ist sehr lange her.
Für mich war das ein Albtraum. Ich kann mich erinnern, ich bin da hingegangen. Und wie gesagt, wir sind in Holland aufgewachsen mit dem Ball. Und Vorbereitung war schwer. Aber war nicht in Deutschland. Das war wie eine Todesstrafe für mich. Es war jeden Tag zweimal und laufen und Krafttraining. Und dann habe ich mal nach 10 Tagen gefragt, gibt es auch Bälle hier zum Beispiel? Dann haben die mich gelacht und da habe ich, Godverdomme, als diese Hollandische Worten rausgeholt. Und Boularus war natürlich da, die had zich totgelacht. Ik meine, ich war schlank, aber dann habe ich die deutsche Spieler gesehen, die haben alle ausgesehen wie Maschine. Und ich habe Muskelkater gehabt, ich habe Fußball gehasst, ich habe Thomas gehasst, ich habe Deutschland gehasst.
Ja, wollte schnell wieder zurück.
Das war vielleicht mein allerwichtigste Jahr. Das habe ich gebraucht, um ein Topspieler zu werden. Und deswegen bin ich auch dankbar. Aber so wie ich jetzt gerade gesprochen habe, aus dem Herz, so habe ich mich damals gefühlt.
Ja. Wie war das in der Vorbereitung? Du hast gesagt, zweimal am Tag Training ist jetzt eigentlich ganz normal, oder?
Plus ein bisschen Krafttraining. Ja, aber zweimal hart, das war für mich, war ich nicht gewöhnt. Und ja, wenn ein Trainer sagt, ich kann mich gut erinnern, und das ist vielleicht das, ich kam neu, wir haben ein ruhiges Training gehabt und dann haben wir alle diese Laktattest gehabt auf der Laufband. Und ich wollte zeigen, dass ich nicht Fußball spielen kann, aber auch laufen kann. So, ich habe dich da Gas gegeben, ohne Ende. Ich war unglaublich. Ich war total müde nachher. Und den nächsten Tag sind wir eingeteilt, wie der Test gelaufen ist. So, ich war sehr gut dabei. So, ich war in Gruppe 1. Jarolim. Bastian Reinhardt.
Die können laufen.
Mehdi Magdeficke.
Kann auch laufen.
Klingbeil.
Ja, konnte auch laufen.
Glaub mir, der konnte laufen. Ich glaube, Schmidi war dabei. Und dann Gruppe 1 mussten wir diese Lauf im Wald, das war so 3 Kilometer, in 12,5 Minuten machen. Nou, ich dachte, en mijn naam bei diese Laufwunders. Nou, ich war total, so, die dachten, wir haben quasi einen Deutsch-Hollander gekauft, der kann laufen und Fußball spielen. Maar dat was echt. Ik moest er richtig Gas geben. En Boularus wist natuurlijk ganz genau wie.
Der war in Gruppe 2.
Ja, 4, glaube ich. Der durfde 1,5 Minuten meer laufen. Ik glaube, am Ende moest ik dat 3 mal hintereinander machen. Met 5 minuten Pause. Maar dat had mich unglaublich fit gemacht. En dat Gute fand ich van Thomas. Der had gesehen, dass ich alles gegeben had. En natuurlijk niet alles geschafft. Maar dat was ook niet schlimm. En deswegen. Fand ich das auch gut.
Mhm. Du kamst damals aus Amsterdam, haben wir gehört. Es war eine große, große Überraschung, der Transfer damals, gab auch viele in Holland, die das nicht so verstanden haben. Johan Cruyff, erinnere ich mich, hat das auch kritisch gesehen. Stimmt das, dass damals die Frau von Bernd Hoffmann dann der entscheidende Faktor war, um dich nach Hamburg zu bringen?
Na, sie hat einfach uns die Stadt gezeigt. Und ja, das
und deiner Frau damals?
Ja, und das war ja direkt von Anfang an, haben wir in der Stadt geliebt. Und in Hamburg sagen wir natürlich immer, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Aber für mich ist das noch immer so. Und ja, ich fand das auch wichtig. Ich habe auch das Glück gehabt in meiner Karriere, dass ich in schöne Städte gespielt habe. Und ja, jetzt wohne ich in Eschberg und ich bin auch schon zufrieden. So, ich brauche nicht viel, aber wenn man dann in Hamburg wohnt, das ist natürlich Paradies.
Ja. Wie war denn damals dann der Erste eigentlich, der mit dir Kontakt aufgenommen hat? War das Dietmar Beiersdorfer oder
ja, mein damaliger Berater, Sören Lerby, hat mich angerufen und gesagt, dass er gesprochen hat mit Beiersdorfer. Und ob wir, HSV, ich gehe doch nicht naar HSV. Das war mein erster ehrliches Antwort. Und er sagt, na, wir gehen einfach hin.
Den Verein kanntest du schon?
Ja, ich kenne die, aber nicht so ganz gut. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren. Haben wir das Heimspiel gegen Gladbach, glaube ich, angeschaut. 0-0. Das Stadion super. Und das Spiel war scheiße. Aber das Stadion war top. Und dann habe ich schon gespürt, das könnte eine Möglichkeit sein.
Okay, und dann habe ich
Thomas Doll gesehen und wie viel Energie, und er ist aufgestanden. Wir waren in Hotel in Hamburg und dann hat er direkt gezeigt, du bist ein Trainer und dann baue ich das Mannschaft um dich hin. Und ja, dann konnte ich nur eine Antwort geben und dass ich möchte für diese Trainer spielen.
Und dann wenig später nicht mehr, als er die Vorbereitung mit dir gestartet hat.
Nein, dann habe ich ihm gehasst, aber das weiß er auch. Deswegen fragt er natürlich auch.
Ja, du bist dann ein bisschen schwer in die erste Saison reingekommen, was vielleicht mit der Vorbereitung zu tun hatte, aber dann drei richtig starke Jahre. Ich habe nochmal geguckt, 48 Tore in allen Wettbewerben in den drei Jahren erzielt. Wir können nochmal reinhören in eines deiner Tore. Da habe ich nochmal recherchiert und du kannst mal schauen, ob du das Tor erkennst.
Position wie gemalt für ihn. 20 Meter, halbrechte Position.
Bielefeld.
Und er schaut und guckt, wo ist die Lücke. Da ist sie, Weltnummer. Hamburg jubelt, Hamburg feiert Van der Vaart.
Ja, das war das Bielefeld, erste Bundesliga.
Sofort erkannt. Ja. An der Position oder an
nein, an die Stimmung kann ich mich noch gut erinnern. Aha. Ich weiß, dass wir 1-0 vorne waren, 11 Meter Barbares. Jarolim, lange Ball auf Jarolim, der hat weer, wie immer Schwalbe gemacht. Und dann war letzte minuut, glaube ich, Freistoßtor. De kleine Zehner van Bielefeld war auf der Linie. Ja, das weißt du nicht, hè?
Ich habe mir das Tor nochmal angeschaut, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, wer der Spieler von Bielefeld war.
Rüdiger Kauf? Sein Name vergessen. Und dann ging er darüber.
Und das war dein erstes Tor für den HSV am zweiten Spieltag?
Bundesliga-Tor, ja.
Genau,
ja.
In der Vorbereitung hattest du
im UEFA Cup. Ja, aber wir haben diese UE Cup gespielt, ja.
Mhm. Okay, war jetzt ja nicht dein einziges schönes Tor für den HSV. Kannst du dich eigentlich an jedes einzelne Tor noch so erinnern aus deiner Karriere?
Ja, ganz oder? Viele schon. Von HSV, muss ich ehrlich sagen, ganz viele, ja.
Ja. Okay.
Hast du noch mehr?
Ich habe nicht noch mehr, aber
ich habe nicht so lange Zeit.
Ich habe noch einen Trainer hier und der hätte zu deinen Toren noch eine Frage.
Hallo Rafael, hier dein Ex-Trainer. Weißt du noch, welches das schönste Tor war, das du geschossen hast in unserer gemeinsamen Zeit in Hamburg? Liebe Grüße, dein Ex-Trainer.
Dein Ex-Trainer Hüb Stevens. Du hattest ja in der ersten Zeit nur zwei Trainer, Thomas Doll und Hüb Stevens, bevor du dann gewechselt bist. Ja, und mir würde da spontan eins einfallen, damals München.
Das war nicht so schwer. Ja, ich kann mich erinnern, das Spiel, wir haben ordentlich gespielt, nicht top, eins nur hinten. Und das war, ich glaube, 40 Grad, war unglaublich warm. Und ich glaube, Sorin hat mich angespielt. Ein bisschen so halb hoch angenommen. Eigentlich für meine Qualität, schlechte Annahme.
Schlechte Ballannahme, ja.
Schlechte Ballannahme. Und dann habe ich einfach das Ding, ja, ohne nachzudenken, perfekt getroffen. Und
Oliver Kahn guckte, ja, glaube ich, nur nach links.
Das macht das Tor noch schöner, natürlich, dass er im Tor war. Und ja, top.
War auch ein sehr wichtiges Tor zu dem Zeitpunkt. Ihr wart ja noch nicht ganz sicher in der Liga. Es ging um den Klassenerhalt. Und dann hat am Ende noch Paulo Guerrero das 2-1 gemacht.
2-1 haben wir noch gewonnen, ja. Ja. Und das ist natürlich lange nicht passiert, dass man dann da gewinnen kann. Und ich glaube auch zweimal diese Saison. Oder erst
in der Saison davor, genau. Ja, im Schnee und dann.
Genau. So, das heißt, das war für uns die ganze Fans da. Und wir haben so das genossen. Und wenn man dann so ein Tor schießen darf, unfassbar.
Ja, wenn man bei YouTube so guckt nach Best of Van der Vaart-Toren, da kommen ja schon einige, kann man ein paar Minuten verbringen. Ja. Machst du das selbst auch noch? Guckst du ab und zu nochmal so deine schönsten Tore?
Damian macht das ab und zu. Und dann schaue ich mal ein bisschen mit so und dann denke ich noch, mal gucken. Aber wie gesagt, ich lebe nicht so in die Vergangenheit. Aber wenn man junge Kinder hat, dann ist es natürlich auch mal schön, die zu erklären, was du als Vater gemacht hast. Und Damian hat schon viel mitbekommen, aber auch viel nicht.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass man eigentlich sein Leben lang sich noch diese Videos anguckt, weil es einfach so schön war.
Nein, aber das ist im Kopf ist das alles drin. Ne? Und wie gesagt, es ist schön. Und wenn ich mal Experte bin, dann kommen noch einige Tore vorbei. Aber nein, ich bin nicht so ein Typ, der jetzt einen Laptop YouTube anmacht und dann ein bisschen Highlights von sich selber anschaut.
Okay, aber dann könntest du zumindest sagen, was denn für dich das schönste oder größte Tor deiner Karriere war? Oder waren das zu viele?
Ja, ich habe natürlich viele schöne Tore geschossen, auch viele hässliche. Aber mein Tor gegen Feyenoord mit Ajax, das war das einzige Tor, das ich gemacht habe in meiner Karriere, dass ich genau an dem Punkt auch nachher wusste, diese werde ich nie in meinem Leben wieder schießen.
Das war, wo du, glaube ich, fällst und dann mit der Hacke ihn noch quasi... Hacke.
Und da war auch über die ganze Welt gegangen. Und das war etwas Besonderes. Natürlich gegen Bayern, aber so ein Tor sieht man öfter. Aber so mit der Hacke, das war, ja.
Ja, das stimmt. Das war eines der spektakulärsten Tore auf jeden Fall. Du hast ja wirklich schon viel erlebt. 109 Länderspiele für die Niederlande. Du hast WM-Finale gespielt, hast für Real Madrid gespielt. Wenn ich dich jetzt nach deinem emotionalsten Spiel fragen würde, würdest du da auch an den HSV denken? Oder?
Boah. Ja, ich glaube, das habe ich öfter gesagt, das Spiel gegen Leverkusen damals, dass ich nach Valencia wechseln wollte. Das war ein Spiel, da kam alles zusammen. Die haben mich gehasst. Dann
Van der Vaart auf den Trikots.
Dann am Ende 11 Meter, 1-0. Jeder hat mich wieder geliebt und danach noch eine sehr gute Saison gespielt. Und dann nach Real gewechselt. So, das war ein Spiel, da kam alles eigentlich zusammen. Ich hatte ein überragendes Spiel gemacht, auch noch ein Tor geschossen, aber vorher schon gut gespielt. So, das war für mich einer der spannendsten Spiele meines Lebens.
Ja. Hat Lotto Kincal auch im Gespräch noch erzählt, wie sie damals dann die Aufstellung vorgelesen haben und sie versucht haben, dann deinen Namen relativ schnell zu überspringen, weil da war schon noch viel Wut da. Ja.
Viel Wut und zu Recht. Ich habe was Blödes gemacht und aber das finde ich auch nicht schlimm, weil ich glaube auch, man muss auch Tiefpunkte haben, um auch mal zu erleben, wie du den Verein liebst, wie die Leute dich lieben. Im Fußball, wir leben immer weiter, weiter, weiter. Aber ab und zu ist es auch mal gut, gegenüber einander zu stehen und auch mal Tiefpunkte zu erleben.
Mhm. Ein Tiefpunkt war es auf jeden Fall nicht. Was du am Ende beim HSV erlebt hast, es war ein sehr emotionaler Moment noch. Deswegen meine Frage, die Relegation in Karlsruhe würde mir noch einfallen bei den emotionalsten Momenten.
Ja, das war vielleicht, dass man das Gefühl hat, ich konnte alles verlieren. Ich meine, jetzt sitzen wir hier und vielleicht, wenn wir da abgestiegen waren, dann, ich war natürlich schuld. Dann auf zweite Platz Westermann, dritte Platz Adler. So waren ein bisschen die Verhältnisse natürlich damals. Aber wir haben es geschafft und mit viel Eier da gespielt, verdient weitergekommen. Auch natürlich am Ende ein bisschen Glück, letzte Minute und bla bla bla. Aber wenn man das Spiel nochmal sieht, wir waren deutlich besser. So verdient.
Mhm. Wenn du an dieses Spiel denkst, welche Bilder kommen dir da so als erstes in den Kopf? Das war ja wirklich unfassbare Szenen damals auch, nach dem Spiel.
Ja, ich konnte nur denken, wie kann es sein, dass wir dieses Spiel verlieren, weil wir waren so dominant und sicherlich für in unsere bessere Spiele, weil wir haben dominiert unter ganz unheimlich viel Druck. Und dann mache ich das 1-0. Wir wussten, wir mussten sowieso einen schießen. So, das blieb eigentlich das Gleiche. Und dann habe ich mal zu links geschaut und habe ich diese ganze Polizei en ME gesehen bei unseren Fans. Und dann habe ich gedacht, oeh, scheiße, kommen wir hier überhaupt raus van het verlieren? Und wenn man dann das alles umdreht und am Ende jeder geweint hat, das vergisst man nie.
Ja, ich sehe noch dieses Bild vor mir, wie dann nach dem Schlusspfiff Bruno Labbadia auf dem Platz stürmt und dich richtig schön umgrätscht, ne? Voll in die Knöchel rein.
Ja,
das war schon rüde.
Das war natürlich Attacke. Auch schwer mit solchen Schuhen, mit Tanzschuhen auf dem Platz zu laufen. Aber wir haben so gelacht nach und ein. Und
ja, hat auch nicht wehgetan in dem Moment?
Nein, nix. Auch wenn ich das Bein gebrochen habe, hat es wahrscheinlich kein wehgetan.
Ja, Bruno Labbadia will sich nicht entschuldigen für die Grätsche, aber er will dir trotzdem was sagen.
Hey Rafa, ich freue mich total, dass wir auf dem Wege voneinander hören. Ich kann dir nur sagen, das hat echt Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Du bist ein toller Mensch. Bin froh, dass ich dich nochmal kennengelernt habe. Und wir haben natürlich am Schluss nochmal einiges mitgemacht. Und darauf zielt eigentlich auch meine Frage, weil ich danach nie gefragt habe, ist es wirklich so gewesen, dass Marcelo Diaz zu dir gesagt hat, tomorrow my friend, das will ich jetzt unbedingt wissen. Ja, nach so vielen Jahren musst du es endlich aufklären. Ansonsten wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute. Bist immer gern willkommen hier in Berlin. Würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder sehen. Und bis dahin, bleib gesund und alles Gute. Ciao, ciao.
Ja, ich glaube, du hast die Szene vor einem Jahr schon mal aufgeklärt, ne? Also du hast zumindest gesagt, du hast es nicht gehört. Bruno hat das offenbar nicht mitgekommen, also?
Nein, das sind eine Geschichte, muss man so lassen, wie es ist. Aber es ist nicht passiert. Und der hat auch Spanisch gesprochen mit mir und ich auch. So wie konnte.
Mañana, mi amigo.
Ja, das aber der hat nichts gesagt. Ich habe einfach gesagt, immer weg, weil ich habe richtig das Gefühl gehabt, das ist mein Ding, das ist mein Verantwortlichkeit. Wenn wir verlieren, ist es sowieso meine Schuld, dann will ich auch Schuld haben. Das war meine Einstellung.
Und da flog der Ball schon.
Und am Ende bin ich ewig dankbar. Ich weiß nicht, ob meiner reingegangen war, aber wahrscheinlich nicht. So, ich bin sehr dankbar, aber auf Bruno zurückzukommen, das war für mich auch ganz genau die richtige Person für uns. Der war ganz ehrlich, auch zu mir. Und ich musste ihn richtig überzeugen, von ob ich noch so gut war wie damals. Und ich habe auch meine besten Spiele unter ihm gemacht. Und der hat mich auf der Sechser spielen lassen. Und am Ende habe ich dann gesperrt gegen das letzte Spiel.
Gegen
Schalke. Dann haben wir sehr gut gespielt. Und dann hat er natürlich die gleiche Mannschaft aufgestellt. Und dann im letzten Spiel war ich gesperrt. Mhm. Und dann habe ich wieder gespielt. Und
nochmal richtig gut gespielt, muss man auch sagen.
Ja, sehr gut gespielt. Und deswegen macht die ganze Geschichte natürlich noch schöner. Und,
Marcelo Diaz war auch eingeladen zu deinem Abschiedsspiel, konnte nicht kommen. Habt ihr nochmal Kontakt gehabt eigentlich seitdem?
Nein, ich habe keinen. Aber nichts falsch verstehen, total. Alles gut und es ist auch eine schöne Geschichte und vielleicht hat er es gesagt, ich habe es nicht gehört und ich glaube, dass er auch als eine Person hat ganz viel Respekt und so etwas wird er nicht gesagt haben. Ich war schon respektlos, dass er geschossen hat.
Auf jeden Fall.
Aber gut,
gute Entscheidung. Schöne Geschichte auf jeden Fall. Zu der Geschichte gehört ja auch die Nacht noch danach und am nächsten Morgen gab es ja dieses bekannte Foto von Bruno Labbadia und Dietmar Beiersdorfer bei Erikas Eck beim Schnitzelessen, 6 Uhr morgens. Angeblich warst du auch noch dabei, stimmt das?
Ja, stimmt ja.
Okay.
Erika.
Warum warst du nicht mit auf dem Foto drauf?
Ich habe das Foto genommen.
Ich glaube, Jan Wolf hat das gemacht damals.
Hör mal zu, ich war so besoffen, ich weiß gar nicht, wo wir geendet sind, aber das stimmt ja, dass wir mit den Frauen noch da waren und war ein geiler Abend.
Ja, geile Nacht, muss man sagen.
Ja, Nacht.
Oder morgen.
Frühstück. Ist nicht so Frühstück.
Ja. Bruno Labbadia ist jetzt Trainer bei Hertha BSC. Ganz spannende Situation gerade mit sehr viel Geld von ihrem Investor. Da ist natürlich auch viel, wird viel erwartet. Was würdest du sagen? Wurde er beim HSV am Ende zu schnell entlassen, wenn du so erzählst
von
ihm?
Ja, aber das finde ich sowieso beim HSV immer, was viel Trainer schnell entlassen wird. Und du hast das gerade auch gesagt, meine ersten 3 Jahre habe ich nur 2 Trainer gehabt.
Ja,
das ist schon viel in 2 Jahren.
In der zweiten Zeit ein bisschen anders.
Und, aber ich finde, das ist für mich auch, ich verstehe das nicht. Ne? Ich meine, wir können doch nicht sagen, dass jeder Trainer schlecht ist.
Mit Sicherheit nicht, nee.
Am Ende ist es, sind die Spieler gefragt. Und da fehlt es mir oft.
Ja, also da waren mit Sicherheit auch einige gute Trainer dabei.
Die ja, aber Thorsten Fink zum Beispiel. Mhm. Das ist auch immer, was will man als Verein? Ich bin zurückgekommen damals und wir sind 7. geworden mit einer durchschnittlichen Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. So, der hat einen sehr guten Job gemacht. Wir fangen de neue Saison an und jeder denkt, wir müssen Europa League schaffen. Und dann haben wir 4 Spiele gespielt, 4 Punkte. Und dann sagt jeder, zu schlecht, der muss raus. Und ja, das fand ich unglaublich. Und da habe ich mich auch richtig sauer gemacht. Und böse geworden mit Oliver Kreutzer, weil ich fand das total noch immer eine falsche Entscheidung.
Mhm. Danach kam Bert van Marwijk, meine ich, mich zu erinnern. Also darüber hast du dich dann auch mal nicht so gefreut, warst noch sauer?
Nein, aber das hat nichts mit Bett zu tun, das hat einfach mit Ehrlichkeit zu tun vor dem Trainer und dass man wir haben in Dortmund gehabt, wir haben in Hoffenheim gespielt, wir haben eine gute Mannschaft und Braunschweig gewonnen und noch ein unentschieden Auswärts auf Schalke und dann wird man entlassen. Und dann denkt man auch, das ist ein bisschen doof und dumm. Und dann kam Bett, die kenne ich natürlich gut. Ja, und dann sind wir eigentlich ganz gut angefangen mit Bert und sehr gutes Fußball zu spielen. Aber das hat am Ende auch nicht gereicht.
Mhm. Ja, dann kamen noch einige Trainer, Mirko Slomka, Joe Zinnbauer, Peter Knebel war noch kurz sein Trainer und am Ende dann Bruno Labbadia. Du bist dann nach deinem Vertragsende nochmal nach Sevilla gewechselt. Ich habe jetzt nochmal geguckt, das war, glaube ich, der einzige Club, bei dem du kein Tor geschossen hast. Was war da los?
Stimmt. Ja, viel. Ich habe eine unglaublich gute Vorbereitung gehabt. Vorbereitung und dann... Eine Woche vor dem Liga-Anfang habe ich mich verletzt am Sprunggelenk. Und dann bin ich nicht gut zurückgekommen. Ich war nicht topfit. Dann habe ich mich wieder verletzt. Und nachher bin ich nur immer 10 Minuten reingekommen. Oder gar nicht dabei. Und auch wieder Trainerswechsel. Ich muss ehrlich sagen, ich schaue immer gerne in den Spiegel. Und ich habe daar toptrainingseinheiten gehad, immer professioneel gebleven. En dan kwam een trainer, moet zijn naam goed uitspreken, Moreno, zo het was. Als een jongen. En dan was ik totaal niet meer erbij geweest. En we hebben ook ongelooflijk slechtes voetbal gespeeld. Hebben keine Chance meer bekommen.
Ja, aber Sevilla mit Sicherheit eine schöne Stadt zum Leben.
Ja, das war perfekt, weil man dann doch nicht dabei bin und nicht auf der Bank und viel Freizeit hat, dann war Sevilla die beste Stadt zu leben.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? Bisschen heiß manchmal da, oder? Im Sommer?
Ja, aber egal. Ich habe Pool gehabt im Garten, so es war sehr schön da.
Ja. Zu deiner Sevilla-Vergangenheit habe ich auch noch eine Frage von einem ehemaligen Weggefährten von dir.
Hey Rafa, Junge, hoffe dir geht's gut. Ich hatte mal eine Frage an dir. Wenn Damien jetzt ein Angebot bekommen sollte und er vielleicht Profi werden wird und ein Angebot von FC Sevilla oder Betis Sevilla bekommen würdest, wo willst du ihn dann spielen lassen oder gehen lassen? Betis Sevilla oder FC Sevilla? Hoffe dir geht's gut. Liebe Grüße aus Windhoek. Hier ist Colin Benjamin, mein Freund. Bis denn. Hau rein.
Auch rein. Du musst es kurz überlegen, wer ist diese Stimme?
Ich kenne nach 2 Worten. Oh ja, das ist Colin. Ja, geiler Typ. Und auch sehr gut für die Mannschaft gewesen damals. Und ja, so ein Kämpfer. Sehr geliebt bei den Fans. Kann auch sehr gut für den Fernseher arbeiten, habe ich gesehen. Ein paar Mal ein Interview gemacht hat. Für mich ist das. Ich habe immer jede Frage natürlich für Damian, aber der Junge hat auch so viel Druck von alleine, dass ich ik las hem zo ongelooflijk vrij in zijn... ja, hij darf alles zelf entscheiden. Want dan morgen zei ik, hör auf met voetbal. Ook prima. Maar hij had zoveel spaas. Deswegen ben ik froh dat hij hier is. Hier kan hij jetzt richtig anoniem aan zichzelf arbeiten. Und dann schauen wir mal, wo der Weg hingeht.
Mm, der Weg führte jetzt nach Esbjerg in die U15?
Ja,
oder in
ja,
welcher Mannschaft? U15. Mm, ja. In dem Verein, in dem du auch gespielt ja, hast, hier in ja, genau. Esbjerg, EFB?
Ja. EFB,
ja. EFB, ja. Okay, und schaust du regelmäßig beim Training vorbei oder lässt du ihn tatsächlich komplett in Ruhe?
Ja, ich versuche jeden Tag zu gucken, weil ich habe so viele Jahre natürlich viel verpasst. Und ja, das ist natürlich das Schlimme, wenn man dann ein getrenntes Leben hat mit einem Sohn. Dass man natürlich oft auch nicht dabei ist, logischerweise. Und das hat ganz viel wehgetan. Aber jetzt hole ich das ein und genieße ich das unglaublich.
Mhm. Was ist er für ein Spielertyp? Wir haben ihn ja letztes Jahr beim Abtischspiel gesehen. Ist er auch der Zehner oder was wird er?
Ja, der wird immer mehr und mehr ein Zehner. Der ist Rechtsfuß, schade.
Oh, okay.
Aber ja, das ist halt so. Nein, der ist gute Technik. Der muss ein bisschen mehr Körper bekommen, körperbetont spielen. Das braucht man leider in dieser Zeit. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf ihn. Und weißt du, ich sage immer, viele haben auch gefragt, ja, war genauso gut wie ich? Nein, aber ich bin geendet bei Real Madrid mit 109 Länderspielen. Ich meine, weniger ist auch gut. Und wann am Ende wieder in Hamburg spielt, bei Victoria Hamburg, stolze Vater, ich bin jedes Spiel da. Für mich ist er so egal. Hauptsache, der wird glücklich.
Ja, das ist mit Sicherheit die Hauptsache. Du trainierst ihn mit Sicherheit dann auch ab und an mal selbst.
Ja.
Wie sieht es denn mit deinen Trainerplänen aus? Du hast mal erzählt, du würdest gerne deinen Trainerschein irgendwann machen oder hast du da jetzt schon andere Ziele?
Ja, jetzt genieße ich mein Leben, wie das ist, weil ich finde Trainer, ich finde immer, ja, wie muss ich das auf Deutsch gut erklären, den Kurs, ich habe aber so das Gefühl, dass es wie ein Virus ist. Und das meine ich mit, ich rede so, wie ich jetzt rede, rede ich auch über Fußball. So wie wir auf der Straße sprechen über Fußball. Aber viele ehemalige Kollegen von mir oder andere Leute, die haben dann einen Kurs gemacht und die fangen dann auch richtig an, als ein Trainer zu reden. Bisschen Taktik, kompakt und 0-0, de Null muss stehen. Ist mich doch scheißegal, de Null muss stehen. Da kommen 50.000 Leute normalerweise im Stadion. Das ist wurscht, es muss 3-3 werden, 4-3 gewinnen, dann mal 3-5 verlieren, aber das ist Entertainment.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass ich ein ganz schlechter Trainer bin.
Okay, zu emotional oder zu sehr Fußballer, nein, zu wenig Analytiker?
Nein, ja, nein, ich kann das analysieren, aber ich möchte einen Ball haben, ich möchte schönes Fußball spielen und wenn dann das 3-3 wird und war ein geiles Spiel, ja, hey, schade, aber wenn man dann sieht, kompakt und warte. Und dann gewinnt man ein Spiel mit 30% Ballbesitz.
Ja.
Ich glaube, wenn du den Fußball richtig liebst, auch als Fan, dann kommst du nicht mehr zum Stadion.
Ja, eine Vorbereitung würde bei dir wahrscheinlich auch anders aussehen als bei Thomas Doll.
Ich bin schon, ja, sowieso, aber ich bin natürlich von harter Arbeit, muss man machen. Klar, das ist die Vorbereitung auch dafür, aber Spiel muss Entertainment sein und das vermisse ich ganz oft.
Ja, du bist als TV-Experte unterwegs, meistens dann in Holland, oder?
Ja, Holland, ab und zu in Deutschland, ab und zu England, ein bisschen überall.
Mhm. Läuft man auch vielen ehemaligen Fußballern über den Weg? Gibt es da auch so ehemalige HSV-Spieler, die du dann triffst irgendwo mal im Studio?
Nein, nicht so ganz viel. Ich habe mit Nico Jan Hoogma Kontakt, weil er ist natürlich jetzt der Chef bei der KNVB, de Holländische Verband. Aber sonst, ja, wenig eigentlich, wenig. Aber ja, so geht es im Fußball, hè. Jeder geht zijn weg. Und mijn weg is jetzt Fernsehen, Experte. Und ja, ik möchte schönes Fußball sehen, so schaue ich auch.
Mhm.
Und versuche das zu erklären, wie ich das sehe und ja. Manche Leute finden das toll, manche nicht.
Ja, ich hätte gedacht, dass du vielleicht mal René Adler getroffen hast. Der ist ja auch TV-Experte und bei Sky auch,
nein,
bei ProSieben.
Zusammen. Aber ich finde immer Torhüter, der reden über Fußball, finde ich schwer zu...
Schwer zu ertragen.
Das habe ich immer gesagt, weißt du. Ja. Wenn ich auch in die Kabine über Taktik gesprochen habe, hey, bitte, Ball halten, Mund halten.
Mund halten ist auch jetzt nicht so das, ja, das Motto von René Adler.
Nein, deswegen fand ich, deswegen habe ich auch eben gesagt, für ihn war ja schwerer, den Mund zu halten, als den Ball zu halten. Ja. Der hele Torwart. Und sicherlich, wenn ich gekommen war, war auch seine erste Saison. Und der hat überragend gehalten. Ich meine, jeder hat gesagt, oh, der Rafa ist da, deswegen läuft es wieder. Aber ich glaube, Dortmund damals zu Hause, mein erster Heimspiel, wieder, die hat eigenlijk 65 Mal auf Tor geschossen und er hat alles gehalten. Und dann habe ich zwei Vorlagen gegeben, haben wir 3-2 gewonnen. Aber ja, so ging das damals. Ja.
Seinen Mund wollte René Adler auch nicht halten, als wir ihn nach einer Sprachnachricht für dich gefragt haben. Und die kommt jetzt.
Rafa, Gottverdamme, hier ist dein alter Kollege René Adler. Was mich brennend interessieren würde, mein Freund, sind zwei Sachen. Zum einen, wir sind ja quasi Kollegen als TV-Experten, du in Holland, ich in Deutschland. Macht dir das total Spaß oder aber sehen wir dich irgendwann mal wieder als Trainer oder in einer anderen Funktion im Fußball? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist ein bisschen persönlicher. Ich habe ja gesehen, du hast 1,5 Kilo zugenommen. Und bist nicht mehr in dieser exzellenten Verfassung wie als Sportler. Deine Lieblingshose, ja? Du weißt genau, welchen wir meinen, die Jörn Wolf und ich immer so an dir bewundert haben, deine Jeans, die dürfte bald nicht mehr passen. Was machst du denn dann? Holst du dir die neue? Hast du da 10-fache Ausführung? Wie willst du das Problem lösen? Das würde mich brennend interessieren. Rafa, mein Freund, halt die Ohren steif. Ich verfolge deinen Weg und hoffentlich bis bald.
Ja, erste Frage war.
Wir können eigentlich direkt zur zweiten, weil die erste hast du schon beantwortet.
Ja, das war lustig. Ich habe immer so eine favorite Hose gehabt und habe ich einfach angehabt. Und ja, der passte übrigens nicht mehr, logischerweise.
Ich habe auch eben geguckt, du trägst Jogginghose.
Ja, ich habe die gefragt. Ich sage, weißt du, ist Fernseher dabei? Oder? Genau. Ja. Ich meine, hier braucht man nicht gut auszusehen. Aber ich fand das immer lustig, weil der René, der steht total auf Klamotten. Und ich, ja, nicht nur, wenn ich rausgehe, aber wenn ich zum Verein gehe, ja, tut mir leid. Das ist doch mir wurscht, was du trägst, aber da haben viele...
Du hast eine Jeans getragen und das die ganze Zeit.
Nein, übertreibt, aber die fanden ihn hässlich, aber der, für mich war das einfach herrlich, diese Jeans zu tragen. Und wie öfter die gelacht haben, wie öfter ich ihn angezogen hat.
Ja.
Und die haben das gar nicht gemerkt.
Was haben Sie nicht gemerkt?
Dass ich das, wie öfter die darüber gelacht haben, deswegen habe ich die immer angezogen.
Ja.
Ja, nein, ich fand das immer lustig und das ist auch Fußballhumor. Und, ja.
Gibt es die Jeans noch hier im Schrank? Oder
nein, passt wie gesagt, ich glaube, Damian passt die jetzt.
Noch nicht ganz.
Nein.
Ja, okay. René Adler haben wir gehört. Gibt es noch andere HSV-Spieler, mit denen du in Kontakt bist heute noch?
Dennis Diekmeyer. Ja, richtig viel Kontakt, muss ich sagen, so als ehemaliger Spieler. Ja, der war auch ein bisschen mein Freund. Da konnten wir ein bisschen über labern und quatschen. Und ich habe auch ganz viel Respekt für ihn, dass er das so weit geschafft hat. Ich glaube, viele haben auch nicht in ihm geglaubt. Und auch wieder jetzt bei Sandhausen ist er doch wieder Kapitän.
Was hast du gedacht und gefühlt, als er in der 90. Minute das 5:1 für Sandhausen?
Ja, das weiß er auch. Und echt, wir haben oft auf dem Zimmer gesessen und ich habe viele Vorlagen gegeben. Und jedes Mal, wenn ich gesehen habe, dass er als Spieler, du schaust oft zu dem Boden und jeder sagt, oh, der hat Übersicht. Aber Fußball hat zu tun mit Gefühl. Ich kann ganz schwer erklären, wieso diese Traumpass daar komt. Dat passiert was in den Kopf en dan geht es zu den Beinen. En dan hat man das oder nicht.
En wenn Dennis Diekmeyer da stand?
Dan heb ik Dennis am Ende gesehen: ah, oh, scheiße, dat heb ik hem wieder umgedreht.
So wie in Karlsruhe kurz vor Schluss?
Ja, das war. Ik heb immer gesagt, wenn wir es nicht geschafft hätten, war mein Kopf abgegangen. Aber dann bin ich noch ohne Kopf zu ihm gegangen und da habe ich seinen Kopf, weil das war einer, der konnte echt nicht verschießen.
Ja, der Ball, der ging irgendwo ins Seitenaus, glaube ich.
Ja.
Ja, musste er auch in dem Podcast, als er zu Gast war, hast du ihn ja nochmal netterweise daran erinnert.
Genau. Aber geile Zeit. Wir haben eine sehr gute Mannschaft gehabt, auch von Persönlichkeiten. Und war eine lustige Zeit.
Ja. Gibt es aus der aktuellen Mannschaft denn Spieler, mit denen du irgendwie was zu tun hast?
Nein. Ich habe Rick van Drongelen dann mal ein paar Mal getroffen, wenn ich da war. De Timo Letjes, die is niet meer daar. Maar nee, sonst wenig. Nee.
Ja, Rick van Drongelen ist ja der letzte Holländer beim HSV jetzt gerade, ja. Wenn ich mich recht entsinne. Und natürlich hat auch Rick van Drongelen eine Frage an dich.
Hallo Raphael, Rick van Drongelen hier. Meine Frage an dich ist, wer ist in deinen Augen die beste holländische Spieler aller Zeiten? Liebe Grüße, Rick.
Rick van Drongelen vom Fernseher klang so, ja, noch nicht ganz gut gelaunt. Er laboriert ja gerade an seinem Kreuzbandriss auch.
Ja, ich kenne das jetzt natürlich von ganz nah dran, meine Freundin, aber ja, geiler Typ, so ein Kämpfertyp. Mhm. Ich vergleiche mich immer ein bisschen mit Joris Matthijssen, fand ich auch Linksfuß.
Nicht der allergrößte Techniker?
Nein, aber Herz und auch Herz für den Verein. Und das fehlt bei vielen, finde ich immer, dass die sagen es, aber die zeigen es nicht. Und bei ihm, man kann alles sagen, ich habe auch gehört, er ist nicht gut genug oder ist das. Aber ich glaube, jeder HSV-Fan sieht, dass er alles gibt. Und ich finde ihn ganz gut.
Ja, bestes, schwierige Frage, ne?
Bestes Spieler aller Zeiten.
Ja, da sind ja einige in der Auswahl.
Ja, nein, das als Holländer muss man immer sagen, Johan Cruyff.
Muss man sagen.
Das ist, ich habe einmal Jacques Schwart, auch ehemalige Spieler, der war seine 75. Geburtstag und der war mein Berater. Und dann hat er ein Spiel organisiert im Olympisch Stadion in Amsterdam. Und dann habe ich mitgespielt, Schneider, noch einige große Ajax-Spiele und dann ist Cruyff reingekommen. Der konnte nicht mehr laufen. Aber wow, was hat man gemerkt, wie gut er damals war. Der hat 4-5 Mal den Ball berührt. Und das war alles. Techniek, Talent, totaal Ausstrahlung gehabt. Der war noch immer Johan Cruyff, der Größte. Und das war für mich sehr beeindruckend. Und dann habe ich mal so einen Ball bekommen, halb links, und dann wollte ich zwischendurch spielen mit der Innenseite zu Mark Overmars. Und der Ball ist zu weit gegangen und hat so gepfiffen. Rafa, mit der Außenseite. Dann geht der Ball direkt zu ihm. Okay, Johan. So ging das. Und ja, so einen Tipp habe ich nie gehabt in meiner ganzen Karriere. Aber er war so beschäftigt mit guten Spielen. Das war echt geil.
Okay, aber gab schon auch noch sehr viele andere gute Holländer, ne? Also Marco van Basten,
Ruud Gullit. Van Basten, Ruud Gullit.
Und bei deinem Abschiedsspiel waren ja auch ein paar.
Ja, Robert van Persie.
Van der Vaart.
Ja, klar. nein, aber wir haben natürlich viele große Spiele gehabt. Und ich finde auch Spiele miteinander zu vergleichen, das ist zu viel. Aber Johan Cruyff hat das ganze holländische Fußball in der ganzen Welt kennt man Johan Cruyff.
Ja, fast revolutioniert, kann man sagen, mit seiner Spielart damals. Wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn ich fragen würde, wer war dein bester Mitspieler aller Zeiten? Du hast bei Real Madrid mit Cristiano Ronaldo gespielt. Wer die Nummer 1 auf deiner Liste?
Ja, das ist sowieso meist beeindruckend, wie hart er arbeitet, dass man so 60 Tore pro Saison schießen kann. Und locker. Sieht locker aus. Aber ja, ich habe mit Guti gespielt zum Beispiel. Und das war für mich, weil ich auch schon mal Spieler war, der hat ein Auge gehabt. Das war unfassbar.
Das war in Amsterdam noch, oder?
Nein, in Real Madrid.
Auch,
Guti.
Ja.
Guti. Ja. Und der war etwas Besonderes. Muss man mal auf YouTube gehen. Ja, einer der Besten.
Okay. Und Cristiano?
Ja, was ich schon gesagt habe, das war, das klingt, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber von Talent nicht so ganz. Aber der hat so viel gearbeitet an zichzelf. Zum Beispiel zijn eerste ballannahme, kan ik zeggen, dat was mijn vielleicht besser. Jeder lacht vielleicht jetzt, aber das finde ich eigentlich noch immer so, wenn ich ehrlich. Aber der hat so'n unglaubliche Kopf gehabt, so mental so stark. Und nur Tore. Und jeden Tag wieder
arbeiten. Heute auch immer noch.
Krafttraining, das und so fit und gut essen. Genau schlafen, er ist schlafen gegangen, ich habe noch mal eine getrunken und das war das Unterschied. Und ich brauchte das auch, um gut zu spielen, bin ich von überzeugt, und er brauchte Ruhe.
Mhm. Du hast ja mit Real Madrid und Ronaldo auch dann mehrfach gegen Lionel Messi gespielt, gegen Barcelona. Das ist ja so die ewige Frage, ne? Ronaldo oder Messi, was würdest du sagen?
Ja, aber das ist auch eine Frage, das finde ich der größte Blödsinn, weil das ist natürlich eine Geschmackssache. Und kijk, ich finde Ronaldo Kampfmaschine. Messi ist, der wird einmal geboren in so vielen Jahren. Und das sagt alles. Das ist nur Talent, das ist nur, sieht alles schön aus. So, ich bin mehr Richtung Messi. Aber wenn man das von ganz nah dran sieht, wie Ronaldo das gemacht hat, das war auch mal cool zu sehen.
Mhm. Messi ohne Barcelona bei einem anderen Verein, kannst du dir das überhaupt schon vorstellen?
Nein, aber es sieht so aus, wie das im Moment. Nein, ich kann mich das nicht vorstellen.
Ja. Ich glaube, er ist sogar ablösefrei. Sollte der HSV mal sein Glück versuchen?
Ja, vielleicht mal Kühne fragen, ob er noch was Kohle übrig hat.
Ja, wenn er müsste das Gehalt auf jeden Fall stemmen. Das wird mit Sicherheit nicht so einfach. Der Transfermarkt ist ja schon schwierig gerade. Ich weiß nicht, ob du es verfolgst, aber auch der HSV tut sich natürlich extrem schwierig, schwer, Spieler zu finden, gerade oben mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Wie siehst du den HSV aktuell aufgestellt?
Ja, ich muss ehrlich sagen, es ist immer einfach von draußen Sachen zu sagen. Wie ich schon gesagt habe, diese ganze Trainerswechsel, das nervt mich ohne Ende. Es nervt mich ohne Ende, dass fast keine Talente aus eigener Jugend es richtig schaffen. Das wird auch mal Zeit. Und ich glaube, dass man damit anfangen muss. Und dann heißt es vielleicht nicht, dass man wieder hochgeht. Aber wenn das Plan ist, und ich glaube jetzt mit Horst Rubesch hat man einen sehr guten, der natürlich viel voor een Jugendfußball weist. Große Name, was een Legende. Und das sieht man auch bei Bayern, hè, dass viele Legenden innerhalb von einem Verein arbeiten. Mhm. So, ich finde das sehr gut. Und ich hoffe, dass sie auch mal eine Chance bekommen. Weil, ja, mit allem Respekt für, nenn ein paar Namen, Ter Töde, wie heißt der Stürmer?
Terodde.
Ja, wenn man so eine Spieler nicht in eigene Reihe hast, dann hat man ein Problem, finde ich. So sehe ich Fußball. So war das immer damals beim HSV auch. Die haben mich gekauft, weil da keine gute Zähne waren damals. Nou, dann kauft man jemand. Dann kauft man Qualität und dann kann man mehr Geld ausgeben. Aber wenn es, ja, ich meine, in der U23 oder in der U19, da muss doch auch einer laufen. Ich meine, damals mit Jan, der Stürmer, wie jetzt zu Bayern gegangen ist.
Fiete Arp,
ja. Ich meine, der war top. Top. Geef hem toch maar een chance.
Ja.
Dan zeggen ze, okay, der trifft zweimal nicht, dan geven we hem wieder raus. Mhm.
Ist das in Hamburg einfach schwierig? Also der HSV versucht ja jetzt auch den Weg zu gehen mit jungen Spielern. Wird sehen, ob sich das dann auch wirklich, ob der Trainer sich das dann auch traut, die jungen Spieler einzusetzen. Wenn man das Beispiel Arp nimmt, der wurde einfach dann natürlich auch extrem schnell hier gehypt, hat sehr viel Aufmerksamkeit gehabt, war wahrscheinlich nicht frei im Kopf. Ist das einfach beim HSV schwieriger mit jungen Spielern?
Ja, weil man hat natürlich schnell das Gefühl, dass man der größte Spieler der Welt bist. Aber deswegen brauchst du jemanden im Verein, eenmalige speler, goede speler, die met zulke jongens maar redet, als Essen geht, en hey jongen, nu aanvang, geef maar geen interviews, houd maar weg van die presse, speel nu voetbal. Zo heb ik dat ook gehad, aanvang. Ik durfde geen interview geven, nu spelen. En jeder had ook over mij gesproken, maar ik had ook de geluk gehad dat mijn vader en moeder mij op de bodem gehouden hebben. Maar ik geloof dat vermist als vrouw iemand die ook maar zegt, hey, schön, zwei Tore geschossen, morgen sind alle das wieder vergessen. Aber so ist
gearbeitet.
Es.
Ja, dazu passt Horst Rubisch mit Sicherheit gut, um diese Rolle auszufüllen.
Ja, aber jetzt ist er nach Bayern gewechselt. Und wo ist er jetzt? Noch immer da? Oder?
Ja, in der zweiten Mannschaft.
Ja, zweite Mannschaft. Das bringt doch alles nichts. Das ist schade. Riesentalent wieder weg beim HSV.
Ja.
Und das macht mich sauer, weil ich habe noch immer Herz für den Verein und Klar. Ich gönne die Leute, die zum Stadion kommen, auch mal eigene Leute zu sehen. Und das, okay.
Ja, trotzdem, die wirtschaftlichen Probleme sind da. Klaus-Michael Kühn hat sich zurückgezogen, gibt gerade keinen Hauptsponsor. Jetzt wird darüber nachgedacht, möglicherweise weitere Anteile zu verkaufen. Da muss man natürlich Marcel Janssen dann wahrscheinlich die Mitglieder überzeugen. Bist du eigentlich Mitglied beim HSV?
Nein.
Würdest du als Mitglied dafür stimmen, weitere Anteile zu verkaufen oder muss der HSV da mal einen anderen Weg gehen?
Okay, meine Qualität, das war das Fußball, man muss wissen, was man kann und nicht kann. Ich habe keine Ahnung von Wirtschaft. Will ich aber da nichts über sagen, weil das Einzige, was für mich Wirtschaft ist, auch deine eigene Jugend. Deswegen sind ganz viele Vereine groß geworden. Und dann kann man die wieder verkaufen und dann bekommt man wieder Kohlen. Und keiner kann mir erklären, dass wir, sage ich, in Hamburg so viele Leute wohnen, auch um der Stadt hin. Jeder will beim HSV spielen. Ich habe mal ein paar Mal, Damian hat mal ein paar Mal mittrainiert mit damals U12 oder und die sind alle 3 Meter. Die zijn alle 3 meter en alle goede spelers die spelen bij een amateurverein die goed aan bal zijn. En die spelen niet bij een HSV. En dan zei ik, ah, oh, dat is goed. Ja, de HSV heeft hem weggeschikt. Weggeschikt, dat is de beste van plaats. En deswegen, ik hoop dat Rubens dat ook einziet en dat endet. Maar met 18, 19 zijn alle genauso groot. Dan gaat het ook om voetbal.
Könntest du dir sowas vorstellen, mal da für den HSV zu arbeiten, in so einer Funktion, möglicherweise als Scout? Du bist viel unterwegs, du siehst viele Spieler, dass du da vielleicht...
HSV wird immer natürlich in meinem Herzen sein, aber so eine Frage habe ich natürlich oft gehabt und oft habe ich gesagt, natürlich, dann sieht es aus, ob du Arbeit suchst oder das oder nein, ist mir egal, ich weiß, dass ich was bringen kann. Frage ist auch, noch nie gefragt, in diese wie viele Jahre ich schon da gespielt habe und auch das wird auch wahrscheinlich nie mehr kommen. Ich bin glücklich jetzt und ich hoffe, dass der HSV gut geht, aber ich bin Fan und ich frage mir Sachen auch ab und ich habe natürlich mehr Kontakt und der Jans habe ich gutes Kontakt mit. Wir werden mal quatschen und weil ich finde auch, ich bin auch froh, dass er da ist. Der ist eine gute Ausstrahlung, ein guter Typ.
Marcel Janssen?
Ja. Mhm. Und ich hoffe, dass der HSV wieder den Weg nach oben findet, aber mit eigener Jugend, ein paar ältere Spieler dabei, wird es wieder klappen.
Ja, also tatsächlich diesen Weg zu gehen. Du hast Klaus-Michael Kühne vorhin schon mal angesprochen. Hast du zu dem noch Kontakt? Der war ja so dein größter Fan immer.
Ja, ich habe mit Karl Gernand, seine rechte Hand sozusagen, noch immer Kontakt. Ja, das wird immer so bleiben, weil, wie gesagt, sehr großes Herz für den HSV, viel größer als viele Leute denken und viele haben auch viel Kritik auf ihn, aber ich weiß, dass er hat so viel Geld rein gemacht in den Verein, immer geholfen und wenn man dann sieht, was für Spieler die geholt haben, das ist natürlich normal, dass man auch mal sagt, jetzt ist Schluss, ich ziehe mich zurück und ich glaube, wenn man für 10 Jahre oder ja, was ist fast 10 Jahre dahin gegangen bin, dass man da auch mal, ja, wenn die damals gesagt haben, hey, Herr Kühne, du bist der Größte, komm mal, ich gehe jeden Morgen frühstücken, du bekommst das beste Plätze. Weil so eine Beziehung, dann war er noch immer da gewesen. So, es geht auch ein bisschen um Gefühl und nicht denken, oh, da sind Kohlen, wie gehe ich da mal hin und wie holen die Kohlen ab. Ich weiß, dass er das immer mit die beste Bedeutung gemacht hat. Ich finde es schade, weil der ist HSV-Fan, der hat fast geweint, wenn wir verloren haben. Der war böse auf mich, auf den Trainer, auf alle. Aber es kam aus einem sehr guten Herz und seine Frau, ich weiß nicht, ob die zuhören, liebste Mensch der Welt. Und liebe Grüße aus SBR und einen dicken Kuss von mir.
Werden wir versuchen zu übermitteln. Wir haben jetzt keine Nachricht von Klaus-Michael Kühn und auch nicht von seiner Frau. Aber zum Abschluss, wir haben jetzt sehr viele Wegbegleiter gehört, hören wir nochmal einen Wegbegleiter, der dich von Anfang an begleitet hat.
Hey Raf, lieve zoon van me. Je weet hoe trots ik op je carrière ben. Die geweldige carrière die je gehad hebt. En dan ben je, ik weet dat je daar zelf ook heel erg trots op bent. Maar wat ik je zou willen vragen, wat is nou het mooiste, maar ook vooral het leukste, wat we dus mee hebben gemaakt met z'n tweetjes? Dat kan van de doek van alles zijn, maar wat is in jouw ogen het leukste moment geweest en het mooiste moment wat wij mee hebben gemaakt in jouw carrière samen? Dat zou ik graag willen weten. Ik spreek je snel, jongen. Ik zie je snel. Dikke kus.
Ja, das war dein Papa Ramon. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann besser Niederländisch. Ich habe jetzt nicht alles verstanden, aber er fragt oder er sagt sowas, er ist stolz auf dich und fragt, was der schönste und lustigste Moment
war. Ja, Moment, was wir beide erlebt haben. Das sind natürlich viele Momente, aber ja, das habe ich jetzt mit Damian natürlich auch. Hè. Du hast einen Traum, ist eigentlich von beiden. Ja, natürlich hat mein Vater gesagt, wir haben mal letztes Mal ein Gespräch gehabt und dann hat er gesagt, aber ich habe nie Druck auf dich gemacht und so. Ich sagte, aber ich habe das auch mal anders erlebt. Und da war total schockiert, aber ich habe das nicht schlecht gemeint. Aber natürlich macht ein Vater ein bisschen Druck, weil er sieht Talent.
Mhm. Hoffnung, Erwartung, Träume.
Ja, aber das geht ihm einfach, der sieht Talent und der weiß auch, weil er war auch ein ordentlicher Spieler, aber der wollte lieber Bier saufen und Mädels. Und der hat
kann man auch verstehen. Ne?
Ja, auch verstehen. Auch, das kommt nachher ein. Aber der war natürlich mein Vorbild. Und ich habe gefragt und hat er gesagt, wenn ich schlecht gespielt hatte, hat er es gesagt. Wenn ich besser spielen musste, hat er das auch gesagt. So, man hat natürlich immer den Druck. Und das Wichtigste war für mich, meine Familie stolz machen. Und das sehe ich jetzt mit Damian auch, dass ich auch ab und zu frage, mag ich zu viel Druck? Oder, aber der fragt, dann bekommt er Antwort. Es muss natürlich een gezonde Druck zijn. Maar dat schönste Moment für mich, dat hört sich vielleicht ein bisschen doof an, dat war, dass ich war bei Ajax, in der A-Jugend. En dan is mijn Trainer zu mir gekommen en gesagt: Rafa, du musst morgen mit der ersten Mannschaft mittrainieren. John van Schip, dat war mijn Trainer. Ich bring dich und dann spielst du, das war am Sonntag und Montag, Dienstag Training und am Mittwoch spielst du von Anfang an. Weil da sind drei Hauptlinksspiels verletzt und gesperrt und du bist der Vierte und du spielst von Anfang an. Und ich wusste nicht, so schnell wie möglich mein Handy zu nehmen und meinen Vater anzurufen und das Moment weiß ich noch so genau. Ich sage, Papa, ich muss morgen mit der ersten Mannschaft mit.
Ich muss.
Und, aber ich spiele auch am Mittwoch von Anfang an. Ja, dann war natürlich still an der anderen Seite und der hat gesagt,
stolz
echt,
ohne Ende.
Hast du das gut gehört? Ich sage, ja. Stolz ohne Ende. Und dann fängt das Ganze an. Und den nächsten Morgen ist er mit mir zu Training gegangen. Ich musste da um 9:45 sein, ich werde das nie vergessen. Wir sind um 7:30 losgefahren, das ist eine halbe Stunde fahren. Und es war Stau ohne Ende und ich war eine Minute, dass ich da so, ich war geschwitzt ohne Ende. Ich dachte, das erste Mal und dann kommst du zu spät. Das kann nicht wahr sein und ich komme nie zu spät.
Natürlich nicht.
Und das war für mich, und dann das Spiel ist gut gelaufen, 1-1, aber ich habe gut gespielt und dann ist meine Karriere angefangen. Und dass diese Telefonate war für mich
der schönste Moment.
Das schönste Moment, weil dann ist ein Traum für Vater und Sohn da.
Ja.
Ja, das war's.
Das war ein
schöner Tor schon, aber das war für mich. Das war geil.
Ja, das ist doch schön.
Ja. Ja.
Dein Vater kommt dich ja hier auch häufiger mal besuchen.
Ja, er kommt morgen wieder. So. Ja.
Ja. Das war's, hast du eben gesagt, das war's auch fast schon mit unserem Podcast. Mhm. Die allerletzte Frage musst aber natürlich auch du beantworten. Die fragen wir allen unseren Gästen und natürlich auch im 50. Podcast. Das ist die Frage, wann steigt denn der HSV wieder auf?
jeder hofft natürlich so schnell wie möglich, klar. Aber ich glaube, wenn in den Weg gehen, was ich hoffe und wie gesagt, mit jungen Leuten, innerhalb von 3 Jahren, ist HSV wieder, wo die sein muss. Und vielleicht noch mehr. Aber man muss glauben, wir sind HSV. Wir fahren nicht mehr nach Heidenheim, um zu sagen, oh, wir spielen gerne unentschieden. Nein, HSV fährt überall hin, um das Scheißspiel zu gewinnen. Und diese Ausstrahlung, bitte, komm zurück.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Und das werden mit Sicherheit auch die HSV-Fans gerne hören. Ja, das war die 50. Ausgabe HSV, wir müssen reden. Rafael, vielen Dank, dass du unser Gast warst, dass wir hier bei dir oder dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte. Ja, hat großen Spaß gemacht und ich hoffe dir auch.
Sehr gerne, ja. War super. Und liebe Grüße zu HSV und Hamburg.
Das ist auf jeden Fall angekommen und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder dann mit unserem 51. Podcast. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Genau.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.